Je größer die Teleskope, desto mehr Licht können sie einsammeln und desto schärfer werden die Bilder, die sie machen können. Und dieses European Extremely Large Telescope mit seinen fast 40 Metern Durchmesser und mit Abstand das größte optische Teleskop auf der Erde sein wird, wird es eben auch die lichtschwächsten Objekte sehen können und eben auch die schärfsten Bilder machen können. Und das ist eben für uns Astronomen sehr, sehr wichtig.
Es wird mehr als viermal so groß sein wie das bisherige größte Teleskop dieser Art auf der Erde. Ist das nur eine Geldfrage gewesen oder wäre man früher auch gar nicht in der Lage gewesen, ein so großes Teleskop zu bauen?
Nee, das ist richtig, das ist nicht nur eine Geldfrage, sondern es geht da auch um Technologien. Ein so großes Teleskop zu bauen wäre vor, sage ich mal, 15 Jahren noch nicht möglich gewesen. Dafür mussten ein paar Dinge zusammenkommen, um das überhaupt möglich zu machen. Zum Beispiel der Hauptspiegel des Teleskops misst knapp 40 Meter im Durchmesser. Einen solchen Spiegel kann man nicht mehr aus einem Stück Glas herstellen. Das heißt, der muss aus Einzelteilen zusammengesetzt werden. Man nennt das Segmentieren. Und der Spiegel des ELTs wird also aus fast 800 Einzelteilen zusammengesetzt. Sechseckige Teile, etwa 1,40 Meter im Durchmesser. Und all diese Teile muss man einzeln aufhängen und kontrollieren können. Und zwar auf die Art und Weise, dass eben diese 800 Teile zusammen eine perfekte Spiegeloberfläche geben. Das ist eben gar nicht so einfach. Und dafür die Technologien und Mechanismen zu entwickeln, das hat eben noch ein bisschen gebraucht.
Aber ich verstehe das schon richtig. Dieses Teleskop steht ja nicht statisch da. Das ist ja bewegbar. Das heißt, man muss diese 800 Einzelteile auch jederzeit wieder nachführen können.
Absolut. Das passiert auch. Und zwar nicht nur jederzeit. Das passiert die ganze Zeit. Und zwar in Echtzeit, während man observiert mit dem Teleskop. Etwa ein- bis zweimal pro Sekunde checkt das Teleskop sich selbst durch sozusagen, um zu gucken, habe ich noch immer die perfekte Form, also seine, nicht nur der Hauptspiegel, auch die anderen Spiegel im Teleskop sind praktisch ständig in Bewegung, um jederzeit die besten Bilder liefern zu können. Die sollen eben möglichst scharf sein, damit man eben möglichst viel Detail erkennen kann. Also will man zum Beispiel in eine Galaxie hineingucken und dort einzelne Sterne auflösen, dann brauche ich eben eine sehr hohe Schärfe in meinen Bildern.
Ist es denn überhaupt sinnvoll, immer größere Teleskope auf der Erde zu bauen, wenn nicht die Zukunft eher in Teleskopen jenseits unserer Atmosphäre, wo man doch gewisse technische Probleme nicht hat?
Nein, das ist also kein Gegensatz, überhaupt nicht. Im Gegenteil, Teleskope auf der Erde und Teleskope im Weltraum ergänzen sich. Der Grund, warum man Teleskope in den Weltraum schießt, ist, weil es bestimmte Lichtarten, bestimmte Wellenlängen schaffen es gar nicht erst durch unsere Erde durch. Also nehmen Sie zum Beispiel UV-Strahlung, ein wenig kommt durch und man gibt uns einen Sonnenbrand, aber die härtere UV-Strahlung oder auch Röntgenstrahlung, die von diversen Objekten im Weltall ausgesandet werden, schaffen es gar nicht durch unsere Erdatmosphäre durch und schaffen es gar nicht bis auf die Erdoberfläche. Das ist auch gut so für uns, sonst hätte sich Leben auf der Erdoberfläche gar nicht entwickeln können. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich an dieser Strahlung interessiert und wollen sie messen. Und um das zu tun, muss ich also ein Weltraumteleskop bauen. Natürlich ist es auch so, dass wenn ich ein Weltraumteleskop habe, ist es natürlich außerhalb der Atmosphäre und ist den störenden Einflüssen der Atmosphäre nicht ausgesetzt. Das ist natürlich richtig. Aber mittlerweile haben wir eben auch Technologien entwickelt, um die störenden Einflüsse der Atmosphäre sozusagen herauszunehmen, selbst wenn man eben durch ein Teleskop auf der Erde observiert. Also das vornehmliche Problem mit der Atmosphäre ist ja, dass es die Bilder, die man mit einem Teleskop auf der Erde macht, ein wenig verzerrt. Das kennt jeder, wenn man nachts in seinem Garten steht und nach oben in den Himmel guckt, sich die Sterne anguckt, dann funkeln die Sterne so ein bisschen. Dieses Funkeln hat mit den Sternen selbst überhaupt nichts zu tun, sondern wird hervorgerufen durch Turbulenzen in der Atmosphäre. Und letztendlich, was dieses Funkeln bewirkt, ist, dass es die Bilder ein wenig verzerrt. Also sie werden ein wenig unscharf durch die Atmosphäre. Da gibt es aber eben mittlerweile Technologien, um dagegen anzugehen sozusagen. Das funktioniert so, dass man in seinem Teleskop einen Spiegel hat, der sich in Echtzeit mehrere hundert Mal pro Sekunde auf genau die richtige Art und Weise verformt, um die Verzerrungen, die Bildverzerrungen, die in der Atmosphäre entstehen, wieder herauszunehmen. Also dieser Spiegel entfunkelt die Sterne sozusagen. Und so kann man eben heutzutage auch mit erdgebundenen Teleskopen perfekt gestochen scharfe Bilder erreichen, so als ob es die Atmosphäre gar nicht gäbe.
Wir reden heute Vormittag hier im Deutschlandradio Kultur mit Jochen Liske. Er ist Astronom an der Europäischen Südsternwarte. Wir reden mit ihm über das neue Extremely Large Telescope, das, wie auch die bisherigen Teleskope, in der chilenischen Atacama-Wüste entstehen soll und mit fast 40 Metern Durchmesser das mit Abstand größte Teleskop seiner Art sein wird auf der Erde. Nun haben wir, Herr Liske, so viel darüber gesprochen, wie es denn funktioniert und was es technisch tut. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was Sie eigentlich sehen wollen. Ist das jetzt endlich das, worauf wir Laien immer hoffen? Wird man mit diesem großen Teleskop kleine grüne Männchen auf fremden Planeten erkennen können?
Ja und nein. Ja, unsere Hoffnung ist es, dass wir mit diesem Teleskop unseren ersten Blick auf außerirdisches Leben bekommen werden. Allerdings werden das keine kleinen grünen Männchen sein. Jede Form von Leben wäre schon eine Sensation und wäre für uns sehr, sehr wichtig, das zu entdecken. Was wir machen wollen, ist, wir wollen genauer sogenannte extrasolare Planeten untersuchen. Das sind also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Davon kennen wir bereits über 700 und es werden fast täglich mehr. Und wir wollen uns dann Planeten genau unter die Lupe nehmen, die die richtigen Bedingungen für Leben bieten oder zumindest Leben, so wie wir es kennen. Also Planeten, die ungefähr die Größe haben der Erde, sodass sie also keine Gasriesen sind, so wie Jupiter ohne feste Oberfläche, sondern ein felsenartiger Planet, groß genug, um eine Atmosphäre festhalten zu können, im richtigen Abstand zu seinem Mutterstern ist, sodass es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist, sodass Wasser auf der Oberfläche flüssig sein kann. Einen solchen Planeten wollen wir uns angucken und wollen sozusagen seine Atmosphäre studieren. Denn wir wissen von der Erde, dass das Auftreten von Leben die Zusammensetzung der Atmosphäre sehr stark verändert hat. Und wir nehmen an, dass das eben auch auf solchen extrasolaren Planeten der Fall sein würde. Wenn man dann also auf so Dinge wie Methan, Sauerstoff, Ozon oder Wasser in diesen Atmosphären stoßen würde, dann hätte man noch keinen letztendlichen Beweis, aber doch einen ganz guten Hinweis darauf, dass es auf einem solchen Planeten womöglich Leben geben könnte.
Aber das kann man ja nun eigentlich nicht sehen. Methan ist ja unsichtbar. Wie wollen Sie denn das mit diesem Teleskop nachweisen?
Was wir machen werden, ist, wenn wir sogenannte Spektren von diesen Atmosphären aufnehmen, also man nimmt das Licht, das von diesen Planeten ausgesandt wird, und zerlegt es sozusagen in seine Bestandteile. Nicht, das kennt man wie einen Regenbogen oder wenn man das Sonnenlicht durch ein Prisma fallen lässt, dann sieht man eben, wie das Licht sich in seine Farben aufteilt. Und wenn man sich das eben genau anguckt, sieht man da gewisse dunkle Linien in diesem Licht, hervorgerufen durch bestimmte chemische Elemente oder auch Moleküle. Und da hat jedes Element und jedes Molekül hat sozusagen seinen eigenen Fingerabdruck, seinen eigenen Satz von Linien, sodass man anhand dieser Muster, dieser Linienmuster eben ein bestimmtes Molekül oder ein Element identifizieren kann in einem Spektrum. Das ist sozusagen die Kraft der Spektroskopie.
Jetzt wollen wir nicht verschweigen, dass dieses neue Extremely Large Telescope ungefähr 1 Milliarde Euro kosten wird. Sagen wir mal ehrlich, es dauert ja noch ein Jahrzehnt, es zu bauen. Vielleicht wird es am Ende auch ein bisschen mehr. Und da gibt es natürlich Kritiker, die sagen, warum so viel Geld ausgeben, um irgendwo hinzugucken, wo man dann vielleicht irgendwelche Moleküle identifiziert. Man bräuchte das Geld doch eigentlich viel dringender auf der Erde. Was sagen Sie denen?
Astronomie ist eine Grundlagenforschung und zwar nach meinem Dafürhalten keine ganz unwichtige, denn die Astronomie hilft uns, unseren Kontext zu definieren und hilft uns zu verstehen, in welchem Verhältnis wir zum Rest des Universums stehen. Die Entdeckung, dass nicht nur, dass das Leben auf der Erde nicht einzigartig ist, sondern dass es womöglich relativ weit verbreitet ist im Universum, wäre für unser Selbstverständnis doch keine ganz unwichtige. Insofern muss man das, denke ich, sehen, so im selben Zusammenhang wie Kunst oder Literatur. Solche grundlegenden Forschungen liegen uns irgendwie in der Seele, genauso wie es in unserer Natur liegt, schöne Musik zu machen oder dergleichen. Diesen Forscherdrang haben wir nun mal, wir wollen diese Dinge wissen. Es ist völlig richtig, dass das Wissen darum, ob es irgendwo anders noch Leben gibt, wird keinen direkten Einfluss auf unser alltägliches Leben haben. Aber ich denke, wenn man sich vorstellen würde, dass wir heute noch glauben würden, dass die Erde das Zentrum des Universums wäre, dann wäre unsere moderne Gesellschaft so gar nicht möglich gewesen. Und ich glaube, in diesem Kontext muss man diese Forschung sehen.
Sind wir bei Galilei, der ja auch als einer der ersten Teleskope überhaupt benutzt hat. Aber ich kann mir diese letzte Frage nicht sparen, weil ich mich das frage, seit es diese Teleskope von Ihnen in Chile gibt. Das jetzt größte von denen, die schon existieren, heißt Very Large Telescope. Es kommt das Extremely Large Telescope. Technisch gesehen kann man ja irgendwann noch größere bauen. Wie werden Sie die dann nennen? Incredibly Large Telescope?
Ja, Sie werden lachen. Wir hatten sogar mal eine Studie für ein overwhelmingly large Telescope. Das sollte 100 Meter groß werden. Das war dann doch noch eine Nummer zu groß für uns. Da mussten wir noch mal einen Schritt zurück machen und so wurde aus dem overwhelmingly ein extremely large Telescope. In der Regel sind wir Astronomen recht kreatives Häufchen Leute, aber nicht unbedingt, wenn es darum geht, unsere Teleskope zu benennen. Tja, wie das weitergehen wird, kann ich leider auch nicht beantworten.